Hey, ihr hört Nachgehört, den Podcast von eurem Campusradio gehört, heute mit Dora und mit Alex. Hey, cool, dass wir hier heute zusammen sitzen.
Ja, genau, ich freue mich auch, wie immer, den Podcast aufnehmen zu können. Und wir haben auch schon wieder viele spannende Beiträge für euch am Start.
Und zwar eine kurze, knappe Podcast-Folge, weil wir letzte Woche ja schon eine für euch hatten. Deswegen gibt es heute das versprochene Finanzgespräch zum Thema BAföG. Dann zeige ich Alex ein bisschen neue Musik.
Genau, über ein Album von Childish Gambino wird sie mich informieren. Und ansonsten haben wir noch einen Beitrag über die Documenta am Start. Über die Ausstellung hat es sehr viel Kritik gegeben in den letzten Wochen. Und diese Kritik hat Leon für euch einmal vorbereitet und aufgearbeitet.
Eigentlich steht die Documenta vor allem für eines. Kunst, diverse Kunst, ausgestellt in und um Kassel herum. Bei der aktuellen Documenta sieht es anders aus. Hier hagelte es schon von Anfang an Kritik an der Ausstellung, den KuratorInnen und der Organisation. Grund dafür? Antisemitische Bildsprache bei verschiedenen Werken und das Fehlen jüdisch-israelischer Beiträge. Zum einen wäre da zum Beispiel das Banner People's Justice. Dieses Banner zeigt verschiedene Personen in karikierter Weise. Unter anderem sind dort auch Personen mit antisemitischen Stereotypen gezeichnet worden. Eine davon trägt einen Anzug, hat scharfe Zähne, blutunterlaufene Augen und hat jüdische Schläfenlocken. Dazu trägt sie einen Hut mit einem SS-Zeichen. Außerdem ist auch ein Soldat mit Schweinegesicht und Mossad-Aufschrift zu sehen. Diese beiden Bildelemente lösten einen gerechtfertigten Aufschrei aus, der damit endete, dass das ganze Banner abgebaut worden ist. Abgesehen von diesem Kunstwerk gibt es noch die Serie Guernica Gaza. Hier werden Bilder von Angriffen der israelischen Streitkräfte auf palästinensisches Land mit NS-Luftangriffen auf die spanische Stadt Guernica verglichen. Was aber neben der Aufstellung der eigentlichen Bilder noch weiter zu kritisieren ist, ist der Umgang mit der Kritik. Da wäre zum Beispiel die KuratorInnengruppe Goran Grupa. Es ist irgendwie nicht ganz zu verstehen, warum ein Werk wie das Banner People's Justice überhaupt auf der Documenta landen konnte. Gerade wenn man beteuerte, dass jegliche Antisemitismusvorwürfe haltlos seien. Da hilft es auch nicht, wenn die dazugehörige Künstlergruppe Taring Padi antisemitische Belege in ihrem Bild widerlegen möchte. Am Ende muss man sich jetzt fragen, wie das aufgearbeitet werden soll. Zuletzt organisierte man für diesen Zweck eine Podiumsdiskussion. Diese entstand in Zusammenarbeit mit der Bildungsstätte Anne Frank und der Trägergemeinschaft Documenta. Wenn dort aber die KuratorInnengruppe nur im Publikum sitzt und nicht auf dem Podium, kann man sich aber auch fragen, inwieweit man an diesem Dialog wirklich teilnehmen möchte. Trotz Entschuldigung scheint es nicht so, als ob man zu einem vollständigen Dialog über die Kunst auf der Documenta bereit wäre.
Diese Kritik hat die Nachrichten und die Berichterstattung über die Documenta in der letzten Zeit ja sehr dominiert. Hast du noch irgendwas anderes mitbekommen außerhalb von diesen Schlagzeilen?
Tatsächlich überhaupt nicht. Also ich habe auch nur in den Nachrichten über die Vorwürfe habe ich mitbekommen, aber ansonsten habe ich mich auch nicht weiter mit dem Thema Documenta auseinandergesetzt. Ich wusste ehrlich gesagt vorher noch nicht mal, dass es so etwas überhaupt gibt, aber hier in Göttingen gibt es ja auch eine Ausstellung.
Genau, da gibt es im Kunsthaus was zum Thema Papier, was ich insofern sehr spannend finde, weil das Kunsthaus von Herrn Steidel auch geleitet wird und der leitet auch den Steidel Verlag und ist sehr spezifisch über die Bücher, die er verlegt. Also der sucht jeden Einband eigens aus, das Papier, was für die Bücher benutzt wird und so. Ich glaube, deswegen ist das schon ziemlich cool da.
Jetzt musst du unsere ZuhörerInnen nochmal aufklären. Wer ist denn Herr Steidel?
Herr Steidel, der hat schon Bücher verlegt für Karl Lagerfeld und also der ist so ein bisschen, ja weiß ich nicht, so ein edgy Buchverleger. Und der hat hier eben im Kunstquartier im düsteren Weg hat der der leitet auch das Günter-Grass-Archiv und eben das Kunsthaus, was ja letztes Jahr eröffnet hat und eben auch den Steidel-Verlag.
Auch interessant, davon wusste ich gar nichts.
Und dann gibt es natürlich noch das Forum Wissen, wo man hingehen kann. Das Forum Wissen,
genau. Da war ich tatsächlich auch noch nicht. Ich bin richtig schlecht unterwegs, wenn es hier in Göttingen um Bildung und Kultur geht.
Ja, da hast du aber dann viel vor dir, auf das du dich freuen kannst. Und wer vielleicht vorher einen digitalen Rundgang durchs Museum Forum Wissen sich anhören möchte, kann einfach mal unseren letzten Podcast anhören. Da sind Bene und ich nämlich durchs Museum gestromert und
Der ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und du hast ja auch, wie schon am Anfang des Podcasts angekündigt, den nächsten Beitrag vorbereitet. der sich um ein Musikalbum dreht. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
Ja, das Coole ist, finde ich, dass das eben viel mehr ist als nur ein Album. Und das stammt aus dem Jahr 2013. Ich weiß nicht, was hast du so aus dem Jahr 2013 so in Erinnerung, was im Internet so abging? Was hat man da so für YouTube-Videos geguckt?
Boah, 2013 war ich, wie alt war ich da? 11, glaube ich. Da habe ich nicht so viel Erinnerung an das Internet. Also, da musst du mich mal ein bisschen aufklären.
Also das ist so viel, kennst du noch Waititi und Ape Crime? Die haben so Sketch-Comedy gemacht und sehr so, die Produktion war noch nicht so aufwendig, wie man das heute vielleicht kennt. Und ja, war sehr so, wie hieß denn der Slogan von YouTube? Naja, so, dass man da seine eigenen Sachen in seinem Kinderzimmer aufnimmt und hochlädt. Und aus so einer Bewegung ist Donald Glover gekommen, der mit dem Künstlernamen Childish Gambino Musik macht. Und sein Album heißt Because the Internet. Und das basiert so ein bisschen auf seiner Aussage Because the Internet, I'm here, weil er durch das Internet eben diese Reichweite bekommen hat. Und der hat aus diesem Album eben nicht nur ein musikalisches Werk gemacht, sondern eine richtige Multimedia-Show. Genau. Und vielleicht wollen wir uns einfach mal anhören.
Genau, das würde ich auch vorschlagen. Hier ist der Beitrag zu Childish Gambino.
Das war This is America von Donald Glover. Vielleicht kennt der ein oder andere das Lied aus Memes aus dem Internet. Donald Glover selbst ist ein Kind des Internet. Er war Teil einer der ersten großen Sketch-Comedy-Channels auf YouTube. Er wurde entdeckt und sowohl als Schauspieler als auch in der Comedy-Szene bekannt. Unter dem Künstlernamen Childish Gambino veröffentlicht er außerdem Musik. Erst eher als Witz, nach und nach aber auch ernster. So bringt er 2013 Because the Internet raus. Das Herz von Because the Internet ist sein gleichnamiges Album. Doch dazu veröffentlicht Glover ein Screenplay, das zum Album gelesen werden sollte. Er stellt Instagram-Accounts für die einzelnen Charaktere und erstellt Internetseiten, auf denen Fans durch Hacken weitere Tracks finden können. Zu seinen Konzerten gibt es eine App. So wurde die Show interaktiv gestaltet. Und er selbst kleidet sich ein ganzes Jahr nur so, wie die Hauptfigur seiner Geschichte. Worum dreht sich also diese Multimedia-Show? Dazu ist es vielleicht sinnvoll, Glovers Zeit vor und während der Entstehung von Behind the Internet genauer zu betrachten. Zwischen diesen Zeiten, also vor der Entstehung von Behind the Internet und während der Entstehung von Behind the Internet, findet ein mentaler Breaking Point statt. Regelmäßige Drehs als Schauspieler einer Serie, eine Welttour, Comedy. Er hat keine Pausen und versucht schließlich, sich umzubringen. Darauf folgend steigt Glover aus der Serie aus, macht auch mit allem anderen Pause und mietet sich eine große Mansion. Dort versammelt er viele KünstlerInnen, ProduzentInnen und MusikerInnen um sich herum. Mit Regeln wie kein Social Media und jeder, der kommt, muss vorher genehmigt werden. So schafft er also einen Raum, in dem jeder gezwungen ist, sich im Hier und Jetzt mit sich selbst auseinanderzusetzen. Hier arbeitet er, produziert durch Ludwig Göransson seine Erfahrungen auf. Ein Junge, dessen Namen wir nie erfahren, wohnt in einer riesigen Mansion. Kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Da er keine Beziehung zu seinem Vater hat, seine Mutter verstorben ist und seine Freunde nur mit seinem Geld befreundet sind, zieht er sich ins Internet zurück. Er trollt, lässt seinen Frust an anderen aus. Im Laufe des Albums folgen wir ihm auf der Suche nach einer echten menschlichen, emotionalen Verbindung. Verschiedene Personen und Orte, mal intensive, mal oberflächliche Erfahrungen kommen und gehen. Liebe, Freundschaft, Familie. Fast jede Art der Beziehung wird langsam erforscht. Obwohl der Junge zwischendurch seinen Vater beerdigen muss und anfängt, Drogen zu verkaufen, schafft Glover die Distanz zwischen dem Jungen und der Welt zu verdeutlichen. Der Junge scheint passiv, so als würde er nicht mit der Welt interagieren. Musikalisch ist es ein Hip-Hop-Album aus dem Jahr 2013. Man hört die Einflüsse von Kanye und Eminem, er setzt aber definitiv auch seine eigene Note. Gerade die mediale Vielschichtigkeit von Because the Internet macht es meiner Meinung nach zugänglich für mehr als nur Hip-Hop-Fans. Wer Freude an Geschichten und Interpretationsraum hat, sollte auch Freude an Because the Internet von Donald Glover haben. Aus was für eine Musikrichtung kommst du? Hörst du viel Musik oder gar nicht?
Also ich höre schon viel Musik, aber Rap und Hip-Hop eigentlich überhaupt nicht.
Was sind so deine Spotify-Best-Offs, die du im Moment hörst?
Also relativ viel Deutschrock. So halt auch die Klassiker, die man so kennt, Ärzte, Toten Hosen, Kraftklub, irgendwie sowas. Und ja, genau, ansonsten einfach viel Gemischtes, einfach so, weiß nicht, mal so hier ein Lied von dem und da mal ein Lied von dem, aber jetzt so nicht so richtig, dass ich die Künstler intensiver verfolge oder da tief in irgendeiner Materie drin bin. Deswegen, von so einer Musik, wie ich eben von Childish Gambino gehört habe, hatte ich eigentlich noch überhaupt keinen Kontakt zu. Und deswegen, das ist immer das Schöne an dem schon gehört, da lernt man immer neue Musik kennen. Und ja, genau.
Ich habe früher auch kaum Rap gehört und habe das auch ein bisschen als so ein sehr oberflächliches Ding verstanden und mich dann irgendwann doch näher damit beschäftigt und verstanden, dass es natürlich auf den Künstler drauf ankommt, auf die Künstlerin, und dass da schon so sehr viele raffinierte Dinge mit eingebaut sind, und dafür ist eben das Album Because the Internet von Childish Gambino so ein tolles Beispiel, weil es eben zeigt, dass es da kommt vielleicht so ein Track vor wie Sweatpants, das habe ich Alex gerade vorgestellt, wo eben wirklich es nur ums Flexen geht quasi, aber im großen Zusammenhang eben Teil von der Geschichte ist und wo es auch so ein bisschen auf die Wortwahl drauf ankommt, genau. Ja, wo wir gerade beim Flexen waren, wir haben natürlich noch eine Sache mit Geld für euch, und damit ihr genügend Geld auf dem Konto habt, dass ihr manchmal ein bisschen flexen könnt, braucht man manchmal die Unterstützung vom BAföG. Das beanspruchen, glaube ich, nur 11% im Moment, was ja echt wenig ist. Und das sollten mehr Leute tun.
Und damit ihr wisst, wie man BAföG beantragen kann, dafür haben sich Antonia und Nele mit einem BAföG-Experten getroffen, der euch jetzt Genaueres dazu erzählen kann.
In unserer Reihe Finanzgespräch sprechen wir mit ExpertInnen über alles rund um das Thema Geld und finanzielle Absicherung. Wir haben nämlich festgestellt, so viel Ahnung haben wir von dem Thema gar nicht. Vielleicht geht es euch ja genauso. In der heutigen Folge soll es um das Thema BAföG gehen. Genauer gesagt um den BAföG-Antrag. Darüber haben wir mit Friedhelm Hartmann vom Studentenwerk Göttingen gesprochen. Worum es dabei geht und was ihr alles beachten müsst, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Zuhören.
Also ich heiße Friedhelm Hartmann und ich leite hier die Abteilung Studienfinanzierung. In der Abteilung Studienfinanzierung geht es um BAföG, also die Bearbeitung und Beratung zum BAföG, aber auch um sonstige Studienfinanzierungsmöglichkeiten. Also wir versuchen schon auch ganzheitlich zu beraten und andere Möglichkeiten dabei mit aufzuführen, mit abzudecken, insbesondere eben den KfW-Studienkredit von den Darlehen, die man im Zusammenhang mit Ausbildung aufnehmen kann, eben mit der bedeutendste Posten, den es alternativ zum BAföG dann gibt.
Ja, wollen Sie vielleicht erstmal ganz generell damit starten, was ist BAföG überhaupt?
Oh, gute Frage. BAföG steht zunächst mal eben für Bundesausbildungsförderungsgesetz. Das ist halt die Abkürzung des Gesetzes. Aber Studierende fassen BAföG sicherlich eher als Begriff für das Geld, was sie bekommen, wenn sie einen Anspruch haben, auf. Also es ist auch das Synonym für die Überweisung, die eben von dieser öffentlichen Subvention des Studiums kommt, von dieser Transferleistung. Und ja, es ist halt die Leistung, die der Staat vorgesehen hat, um Ausbildung an Schulen oder Hochschulen zu finanzieren. Mit anderen Worten, sowohl Schüler wie auch Studierende können BAföG bekommen, wenn sie bedürftig sind und eine Ausbildung betreiben.
Ja, dann sind wir schon so ein bisschen in dem nächsten Punkt, und zwar, wann habe ich konkret eine Chance, BAföG zu bekommen als Studentin?
Zuallererst würde man, obwohl es der Logik nach zuletzt dran wäre, auf das elterliche Einkommen achten und eben gucken, wie viel verdienen die Eltern Deshalb bieten wir bei uns auf der Homepage auch einen BAföG-Rechner an, der aber genau genommen nur das Einkommen der Eltern berechnet, anders als andere Rechner im Netz. Das gibt es auch nur bei uns, wo man quasi innerhalb von einer Minute den Anspruch abschätzen kann in Abhängigkeit vom elterlichen Einkommen. Da wird also nicht geprüft, ob das eigene Einkommen oder Vermögen angerechnet wird. Denn ansonsten hat man eine gute, wie Sie es nennen, Chance auf BAföG. Denn vom eigenen Einkommen bleiben aktuell 450 Euro monatlich anrechnungsfrei. Also genau das, was auch ein Minijob ist. Das ist ja recht viel. Da muss man doch letztlich sich eine 6-Tage-Woche schaffen, um überhaupt ein Einkommen zu erzielen, das beginnt angerechnet zu werden. Also mit anderen Worten, das eigene Einkommen ist recht großzügig mit Freibeträgen bedacht. Und vom eigenen Vermögen kann man 8.200 Euro behalten. Das heißt, da ist der Freibetrag. Und wenn man nur einen Bausparvertrag, Bausparvermögen über 6.000 Euro hat, das ist dann schon offenbar eine ganze Zeit bespart worden, dann ist das fürs BAföG unschädlich. Es muss dann schon mehr als 8.200 Euro ausmachen.
Und sagen wir jetzt mal, ich würde davon ausgehen, ich habe einen Anspruch auf BAföG, ich brauche das Geld, um zu studieren. Was mache ich dann konkret?
Also jeder, ob sie einen Anspruch haben oder nicht, kann natürlich eben einen Antrag stellen. Das ist auch die erste Anspruchsvoraussetzung. Sozialleistungen werden nur auf Antrag geleistet. Und insofern kann man theoretisch so viel Anspruch haben, wie man mag. Wenn man den Antrag nicht stellt, bekommt man nichts. Den Antrag sollte man rasch stellen, weil es Ausbildungsförderung auch nicht rückwirkend, sondern erst ab dem Antragsmonat gibt. Also wer jetzt im Wintersemester mit dem Studium beginnt, der sollte dann auch im Oktober spätestens den Antrag stellen, damit er nicht den ersten Monat verliert. Und dadurch macht man diesen Anspruch halt geltend. Wenn der Antrag eingereicht ist, ja, dann machen wir daraus einen Vorgang und überprüfen zuallererst eben die Vollständigkeit des Antrags. Also unsere Arbeit hat sehr damit zu tun, dass wir erstmal den Sachverhalt, den es zu beurteilen gibt, ermitteln müssen, weil die Anträge leider dann doch und selbst die online gestellten häufig Unvollständigkeiten aufweisen. Und wären die alle vollständig, glaube ich, wären wir auch sehr viel schneller. Also unsere meiste Arbeitszeit verbringen wir damit, eben die Vollständigkeit zu prüfen und fehlende Unterlagen anzufordern. Wenn der Antrag vollständig ist, dann geben wir den in die Datenverarbeitung ein. Und das führt dazu, dass ein Bescheid generiert wird, den wir verschicken und dass im Hintergrund die Landeshauptkasse halt, wenn was dabei rauskommt, Geld aufs Konto überweist. Dann für ein Jahr. Also man muss BAföG-Anträge jährlich stellen. In der Regel wird jedenfalls für ein Jahr entschieden und dann wird ein neuer Antrag gestellt und dann wird auch die Bedürftigkeit neu geprüft. Das Einkommen der Eltern, wie gesagt, spielt die wichtigste Rolle und da geht es immer um das vorletzte Kalenderjahr. Wenn man also jetzt zum kommenden Wintersemester einen Antrag stellt, müssen wir das Einkommen der Eltern aus dem Kalenderjahr 2020 wissen. Und wenn man ein Jahr später einen neuen Antrag stellt, also ab 2023, dann wird das Einkommen 2021 maßgeblich und demzufolge aktualisiert sich das immer weiter.
Haben Sie irgendwelche Tipps, was man besonders beachten muss, wenn man den Antrag ausfüllt, wo vielleicht besonders drauf geguckt wird oder wo man sich besonders Mühe geben muss, an welchen Stellen?
Also man sollte überall da, wo ein Ja oder Nein gefragt ist, ein Ja oder Nein ankreuzen. Und man sollte darauf achten, wo die Vordrucke eben auch Nachweise verlangen. Das BAföG ist besonders davon abhängig im Satz, ob man bei den Eltern wohnt oder nicht bei den Eltern wohnt. Und wenn man eben, wie die meisten, nicht bei den Eltern wohnt, dann muss man belegen, dass das so ist und einen Mietvertrag oder einen anderen Nachweis bringen, dass man nicht bei den Eltern wohnt. Also mit anderen Worten, in den Vordrucken steht am Rand immer, wann mal ein Nachweis gefragt ist und den sollte man dann natürlich auch beifügen. Es gibt auch eine Antragsplattform, die inzwischen bundesweit gilt, die heißt bafög-digital.de. Da kann man den Antrag online stellen und diese Assistenzmöglichkeiten, die dort der Dialog gibt, der führt auch dazu, dass man eigentlich den Antrag man stellt ihn vollständiger, als man es in Papierform täte, weil man eben an der Stelle, wo ein Nachweis oder eine Angabe erforderlich ist, da kommt man nicht weiter, ohne die gemacht zu haben. Und am Ende wird auch antragsbezogen eine Liste angezeigt, welche Nachweise dabei zu fügen sind. Das alles kann man dann auch gleich per Upload dort hinterlassen. Und wenn hier dann ein Antrag eingeht, also grundsätzlich gilt bis heute, dass man einen Vordruck ausdrucken und unterschreiben und hier übermitteln muss, der hat dann eben so eine Nummer und über diese Nummer können wir diese hochgeladenen Unterlagen dann runterladen und elektronisch in Empfang nehmen.
Das war's auch schon wieder mit unserem heutigen Finanzgespräch. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und konntet vielleicht sogar etwas mitnehmen. Weitere Informationen bekommt ihr auch auf der offiziellen Website bafög.de. Hier findet ihr auch alles zu den aktuellen Änderungen der BAföG-Reform 2022. In der nächsten Sendung werden wir das Thema dann nochmal etwas weiter vertiefen und unter anderem auch über die Rückzahlung sprechen. Wenn ihr auch noch Fragen rund um das Thema Finanzen habt, dann schreibt uns doch gerne über Instagram. Wir freuen uns über eure Ideen.
Hast du einen guten Überblick über deine Finanzen?
Einen guten Überblick? Puh, also ich bin jetzt nicht tiefer drin in der Finanzmaterie. Es ist auch nicht so mein Ding, aber ich weiß, wie viel Geld auf meinem Konto ist. falls es am Monatsende mal enger wird, dass ich weiß, ab wann ich sparen muss. Ja. Und wie sieht es bei dir aus?
Ich habe die letzten 2 Monate komplett den Überblick verloren. Man war zwischendurch so verwirrt, woher Geld kommt, wo ich Geld hingegeben habe. Und habe jetzt diesen Monat versucht, mir alles aufzuschreiben, also jede Kleinigkeit, die ich ausgebe, mir immer den Bon geben zu lassen, was eine totale Umstellung meiner Gewohnheit ist, zu sagen, nein, den Bon brauche ich nicht, danke schön. Das heißt, muss ich mir erstmal abgewöhnen. Vielleicht geht das dem einen oder anderen auch so. Hättet ihr Interesse an einem Finanzspezial von gehört, speziell zu dem Thema Finanzen bei Studierenden, dann schreibt uns das doch gerne mal. Vielleicht lässt sich da ja was Cooles machen. Wir haben jetzt ja gute Connections mit unserer Reihe Finanzgespräch.
Ja, das wäre auf jeden Fall, also für mich wäre das eine coole Sache. Ich glaube, ich kann sowas gut gebrauchen, den Plan, die Bons aufzuheben und dann da sich so einen ausgefeilten Überblick zu machen. Den hatte ich auch mal, aber ich habe den irgendwie nach einer Woche wieder aufgegeben. Weil ich mir so dachte, ach, scheiß drauf, es ist auch den Aufwand dann irgendwie nicht wert.
Ja, ich fahre auch morgen auf ein Festival und weiß auch gar nicht, wie ich da irgendwie, das ist immer eine große Finanzfalle für mich. Ja,
das wird teuer.
Genau.
Ja, Festivals lohnen sich immer. Und Live-Musik sowieso wieder. Ich war letzte Woche auf dem Konzert, endlich mal wieder, meine erste Live-Musik seit Corona und es war wunderschön.
Wer war das?
Das war bei den Ärzten in Kassel.
Das ist bestimmt, die machen bestimmt gute Shows, oder? Ja.
Es war total abwechslungsreich und die Leute waren richtig geil, Bock, die hatten Lust und das war ziemlich spektakulär und es war einfach schön, endlich wieder Musik live zu hören.
Ja, ich habe diesen Sommer auch einen sehr stressigen Sommer, weil ich teils noch Konzertkarten aus 2020 habe, die immer wieder aufgeschoben wurden und jetzt ist alles dieses Jahr. Und ich bin schon total freizeitgestresst von den ganzen Konzerten, zu denen ich gehe, zu den ganzen Festivals. Aber ich freue mich auch sehr.
Das auf jeden Fall. Und auf welches Festival gehst du dann morgen?
Ich gehe auf Splash. Das ist sehr Hip-Hop-orientiert. Da werde ich auch auf jeden Fall ein bisschen was mindestens für Social Media machen. Also folgt uns auf jeden Fall auf @gehört auf Instagram. Und wenn euch generell Musik im Podcast fehlt, dürfen wir leider nicht reinschneiden, dann klickt doch einfach auf den Link in der Beschreibung. Da ist die Playlist zur aktuellen Sendung und die ist diesmal besonders sommerlich gehalten und da sollte von der Musikrichtung auch für jeden was dabei sein.
Genau, und das war es auch schon wieder mit unserem heutigen Podcast. Mir hat es mega Spaß gemacht.
Ja, schön, dass das geklappt hat. So früh am Morgen. Ich hoffe, ich habe nicht gehört, wie verschlafen ich bin.
Ich bin auch gerade erst aufgestanden. Also. Aber dafür hat es gut funktioniert, ohne größere Pannen und Zwischenfälle, würde ich sagen. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
Auf Wiederhören.
Macht's gut. Ciao, ciao.